Wir haben auch noch drei Punkte, drei Werkzeuge, die wir uns anschauen. Nachdem wir uns also das erste Werkzeug offenbaren und nicht verschlüsseln. Das zweite Werkzeug war geistliche Wahrheiten geistlich deuten. Dann drittes Werkzeug, der Zusammenhang von Sehen und Hören und Hören und Sehen. Und viertes Werkzeug, Zahlen verstehen und nicht rechnen. Da waren wir jetzt ein bisschen unterwegs und in der Offenbarung. Und jetzt kommen wir zum fünften und ich meine zum wichtigsten, ja, zum zentralsten. Ich habe mir jetzt echt überlegt, ob ich ihn an Anfang diesen Punkt stelle. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich den an Anfang gestellt hätte, weiß ich nicht, ob ich zu den anderen Punkten gekommen wäre. Weil der so wichtig ist und eigentlich so viel Zeit einräumen müsste. Und das ist die eigentliche Vorarbeit für grundsätzlich zum Bibelstudium, Bibellesen. Und dieser Punkt ist, Christus als Zentrum der Schrift zu sehen. Und ich möchte euch da deswegen nur kurz zeigen, dass das... deswegen zum Beispiel dauert bei mir so lange, Haggai auszulegen, weil ich in dieser Gemeinde angefangen habe und ich musste die Grundlagen auch von vorne erstmal legen. Und das hat mir Zeit gekostet, weil dann, wenn ich gemerkt habe, da hat sich auch Widerstand geregt und ich musste erstmal wirklich Grundlagen legen und Fundament ausrichten, damit, wenn ich später dann zu bestimmten Aussagen und Texten komme, dass mir da nicht alle aus den Wolken fallen und denken, wie kommst du überhaupt darauf? So muss man vorne, das ist auch, was ich jetzt versuche zu machen. Ich habe euch, also die meisten von euch, erst jetzt kennengelernt oder ihr mich. Und einige bin ich froh, dass ich sie schon mal kennengelernt habe. Aber so, das ist wichtig, dass man von vornherein. Und dieses Thema, Jesus als Zentrum der Schrift und ich würde sagen, als Schlüssel zum Verständnis der Schrift, ist so gravierend, dass ich behaupte, ohne Jesus kann man die Bibel nicht verstehen. Nicht in dem Sinne, im eigentlichen Sinne. Das heißt nicht dem Buchstaben nach, nicht der Grammatik nach, nicht der Syntax nach, nicht der Geschichte nach. Das geht wunderbar. Aber von der eigentlichen Bedeutung wird dieses Buch nicht aufgehen, sondern es wird das bleiben, was wir oft so ein Gefühl haben, es bleibt wie ein Vorhang. Als ob da ein Vorhang von uns ist. Wir merken, da ist mehr dahinter, aber was? Und dieser Vorhang wird nur gelüftet in Jesus Christus. Und das ein paar Gedanken dazu und das eben als Vorbereitung zum Aufstieg, zum Gipfel von der Offenbarung. So der fünfte Punkt, nicht von der Wertigkeit bitte zu verstehen, wie gesagt, eigentlich für mich der wichtigste, aber ich habe ihn bewusst jetzt an fünfte Stelle gestellt, damit ich ihn nicht am Anfang mache und dann alles verliere, der Rest kommt gar nicht mehr zum Zuge. Aber zu weit nach hinten wollte ich nicht stellen, weil, ja, ich habe da ein bisschen eine Logik da versucht aufzubauen. Folgt mir, soweit es geht. Also, nächster Schritt, nächste Etappe im Höhenlager, nächste Vorbereitung. Geht mal mit mir kurz erstmal ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Wir sind am Ende vom Lukas-Evangelium. Der auferstandene Jesus erscheint den Emmaus-Jüngern. Habt ihr schon mal was davon gehört, von den berühmten Emmaus-Jüngern? Es war nicht ihr Nachname, so hießen sie nicht, sondern es war einfach ihr Heimatort, wo sie gewohnt haben. Das waren Jünger Jesu und sie waren in den Tagen in Jerusalem, als das alles passiert ist, die großen Ereignisse, die damalige Menschen dort vor Ort und die ganze Region und das ganze Land in Erschütterung gebracht haben, vor allem die Jünger, absolut verunsichert haben. Denn sie haben diese, wie ich gesprochen, so eine große Hoffnung gehabt auf Christus, dass er der Messias ist, mit all ihrem Verständnis, was das Reich Gottes betrifft und ihre Befreiung und Frieden, all diesen Verständnis. Und auf einmal töten sie ihn. Das konnten sie nicht verstehen. Selbst Jesus hat das ihnen immer wieder gesagt, oder? Wir haben nicht ohne Grund die dreimalige Leidensankündigung, wo Jesus sagt, also, ich werde leiden, ich werde sterben. Also, deutlicher ging es eigentlich nicht. Petrus, da sei die Ferne. Was sagt Jesus? Satan. Also, Jesus wusste ganz genau, wer gerade Petrus instrumentalisiert. Nicht, dass Petrus Satan ist. So, menschlich gesehen, oh, die Mitleidstour. Nein. Nein, Jesus wusste, wer ihn versucht, davon abzubringen. Das heißt, eigentlich war es klar. Aber für die war das ein absolutes Unverständnis, was da passiert ist. Und als dann die Tage vorbei sind und die Frauen eigentlich das leere Grab gesehen haben und zurückgekommen sind, Jesus auferstanden ist uns begegnet, die glauben ihnen nicht. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass sie Frauen waren. Jesus hat schon nicht ohne Grund den Glauben oft getestet. Die Frau Jakobsbrunnen auch, gell? Das war die erste heidnische Frau, die dann eigentlich Samariter, zumindest Samaritanerin. Auf jeden Fall, Jesus geht, und das ist ein ganz spannendes Kapitel. Und ab Vers 13 können wir das lesen, diese ganze Geschichte. Die tun wir jetzt nicht im Einzelnen. Auf jeden Fall, sie gehen und sind sehr betrübt, haben so lange Gesichter und sind traurig und verwundert. Und er kommt bei ihnen bei und versteckt sich, würde ich mal so sagen. Das heißt, er hält ihre Augen fest. Das heißt, sie sehen ihn und sehen ihn doch nicht. Das kann er machen, ja, unser Herr. So, das heißt, es braucht Offenbarung. So läuft er nebenher und sagt, was ist los? Warum machst du so lange Gesichter? Warum seid ihr so traurig? Und sie gucken ihn an und sagen, mein Freund, wo kommst du denn her? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat, was hier geschieht? Alle wissen und du nicht. Und Jesus sagt, ja, was denn? Das ist eine gute Pädagogik. So, er lässt sie erstmal mal reden. Ihren ganzen Frust und ihre ganze Enttäuschung und ihre ganzen Fragen loswerden. Und dann, sie erklären ihm das, er ist gestorben, all das, ihre Hoffnung dahin. Und Jesus wundert sich darüber, dass sie eigentlich denken, das Ganze ist vorbei. Und schaut mal in Vers 25, da steigen wir ein. Und er sprach zu ihnen, Vers 25, ihr Unverständigen, das ist, wie wir sagen, ihr seid unverständig, ihr habt etwas nicht verstanden. Sehr wichtig, Unverständigen. Und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Er sagt, wisst ihr was, wenn ihr wirklich verstanden hättet, was die Propheten geredet haben, und wenn ihr wirklich ihn geglaubt hättet, wie ihr denkt, dass ihr den Propheten glaubt, dann würdet ihr hier nicht so daherlaufen. Das heißt, ihr seid nur traurig, weil ihr nicht verstanden habt, was die Propheten gesagt haben. Denn wenn ihr es verstanden hättet, würdet ihr euch freuen. Und ihr würdet mich erkennen übrigens, wer ich jetzt gerade bin. Überlegt mal, er redet zu Jüngern, die unterwiesen worden waren, die eigentlich seit klein in der Tora und in den Propheten aufgewachsen sind. Die kennen die Schriften. Aber als das passiert, verstehen sie nicht, was da passiert. Ihre Theologie zerbricht, das wackelt, alles wackelt. Sie können es nicht mehr einordnen. Es passt irgendwas nicht. Vers 26. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Er sagt, das ist doch etwas, was Gott gesagt hat, dass es der Weg des Christus sein wird. Leiden und Herrlichkeit, Auferstehung, Himmelfahrt. Und von Mose an, von allen Propheten anfangen, erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Boah. Glaub mir, ich wäre gerne ein Staubkörnchen in der Sandale von irgend so einem Hühnerfuß, irgend so ein Warze. Hauptsache, ich wäre dabei. Überlegt mal, die gehen 2 Stunden ungefähr von Jerusalem nach Emmaus. Die gehen und Jesus erklärt in einem Exkurs, in 2 Stunden geht er durch die Schrift und fängt wo an? Mose. Und geht durch und sagt, warum seid ihr traurig? Schaut mal, was hat Gott euch schon längst gesagt? Und geht er durch Mose, geht in die Propheten, geht in die Schriften und geht durch und erklärt. Und sie laufen. Ich habe zu Hause im Wohnzimmer so ein großes Bild, Emmaus-Jünger. Mein Vater hat es im Büro hängen gehabt. Ich sagte, Papa, du musst es mir rausrücken. Als er in die Rente ging, hat er es mir dann gegeben. Das ist von einem, ich glaube, französischen Maler gemalt, mit Riesenbäumen. Das sieht überhaupt nicht nach Jerusalem aus. Aber das Bild ist genial. Da läuft Jesus und die kleben ihm an seinen Lippen. Wenn dann Bäume dazwischen gewesen wären, die wären draufgelaufen. Die hören zu und staunen und hören zu. Und als sie dann kurz vor zu Hause sind, sagt Jesus, okay, ich gehe weiter. Er wollte auch bleiben, aber er sagt, ich gehe mal weiter. Warum? Er wollte gucken, ob es wirklich, ob es gefallen hat oder nicht. Und die sagen, nee, Freund, bleib da. Das ist doch der Hammer, bleib bitte. Und Jesus bleibt dann. Und dann haben sie Gemeinschaft und dann bricht er das Brot. Und in dem Moment, wo das Brot der Gemeinschaft bricht, schaut mal Vers 31. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. In dem Moment, sie haben all das gehört, die ganze Auslegung der Schrift, des Alten Testaments. Und in dem Moment, wo Jesus dieses Brot der Gemeinschaft bricht und ihnen Augen aufnimmt, auf einmal, oh, das ist ja Wahnsinn. Und schaut mal, was da steht, Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er die Schrift öffnete? Ich liebe diese Verse. Die Schrift beginnt zu, oder andersrum, das Herz beginnt zu brennen. Der Glaube wird geweckt. Freude kehrt ins Herz, wenn man die Schrift so öffnet, wie Jesus geöffnet hat. Wie hat er sie geöffnet? brannte nicht unser, als er uns erklärte, was das eigentlich bedeutet. Ich will eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass die von Kind auf die Propheten gelesen haben und wussten, wer Daniel ist und wo er war, in Babylon oder Josef oder David, wer der König war? Die kannten die Geschichten, oder? Jona war auch bekannt, der störrische Prophet. Sei nun nicht wie Jona. Die kannten das alles von Kind auf. Verstanden sie sie? Demnach nicht. Und das will ich sagen, es gibt einen Unterschied. Die Bibel lesen und sie lesen auf Deutsch und dann noch in einer Übersetzung, dass ich sage, jetzt verstehe ich sie. Und es gibt einen Unterschied zu begreifen, was es bedeutet. Und dann beginnt das Herz. Und übrigens, das zündet sie so an, dass sie, obwohl es schon dunkel, aufstehen und sagen, wir müssen zurück nach Jerusalem. Die könnten nicht, okay, schlafen wir eine Runde und wenn wir gestärkt sind, dann gehen wir. Nein, die brannten so voll davon, die konnten nicht bleiben, ab, zurück. Ich bin mir sicher, sie haben nicht mal Taschenlampen gebraucht. Sie brannten so, das waren Kernkraftwerke, die durch 2 Stunden dann wie 2 Scheinwerfer, wie Asterix und Obelix, ab nach Jerusalem. Und sie laufen nach Jerusalem hinein und suchen die Apostel und die Jünger und erzählen es ihnen. Und die sind wenigen glauben es nicht. Und dann kommt Jesus zu ihnen. Schaut mal im gleichen Kapitel ab Vers 44, es wird noch besser. So, er kommt zu ihnen und sagt Folgendes. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Man braucht eine Öffnung der Schrift. Und das ist nicht einfach getan mit dem Lesen. Man braucht einen Schlüssel dafür, dass man es öffnen kann und dieses Geheimnis, die Schatztruhe aufgeht und man hineinschaut und sagt, boah, ist das reich. Das ist ja kostbar. Es braucht eine Öffnung. Und er sagt, habe ich das nicht euch alles schon gelehrt, dass über mich, alles, was über mich steht. Und dann sagt er, jetzt benutze ich mal zum ersten Mal, funktioniert gut. Das sollen Schriftrollen sein. Okay, jetzt vielleicht, wenn ich sage, dann da öffnete ihnen das Verständnis, dass sie verständen, dass das Schriftrollen sind. Das ist der Zusammenhang zwischen Sehen und Hören. Okay? Also, das sind Schriftrollen. Jesus sagt in Lukas 24, 44, glaube ich, Folgendes. Musste nicht alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht, in Mose, Propheten und Psalmen. Und was er damit meinte, ist das ganze Alte Testament. Mose sind die 5 Bücher Mose. Wusstest du, dass die 5 Bücher Mose es um Jesus geht in den 5 Bücher Mose? Da geht es nicht ums Gesetz, also nicht im Fokus. Denn das Gesetz ist wozu gegeben? Als Zuchtmeister auf Christus. Das Gesetz ist nur dazu gegeben, damit wir verstehen, dass wir Jesus brauchen. In den 5 Bücher Mose geht es um Jesus. Ich werde heute euch etwas noch zeigen. So ein paar schnelle, gute Fäden muss ich mit euch ziehen. So, 5 Bücher Mose, sagt Jesus, alles hat Mose hat von mir geschrieben. Habt ihr gewusst, dass Moses Jesus kannte und dass Mose von Jesus geschrieben hat, als er das geschrieben hat? Er wusste ganz genau, was er schreibt. Darf ich euch das kurz zeigen? Das wäre spannend. Das muss man weisen. Man kann einfach nur eine These aufstellen. Und dann Johannes Evangelium. Wir sind ja, Lukas, einfach ein bisschen weiterblättern. Geht mal in Kapitel 5. Kapitel 5 im Johannesevangelium. Johannes 5. Sie glauben Jesus nicht. Und dann sagt Jesus Folgendes, Vers 45. Johannes Kapitel 5, 45. Meint nicht, dass ich bei euch dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose. Sagt, ich muss nicht auftreten und sagen, warum habt ihr mir nicht geglaubt? Mose wird da stehen und sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Und dann schaut mal, was er sagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Ihr habt die ganze Hoffnung auf Mose gesetzt. Inwieweit? Ja, wenn wir das tun, was Mose gesagt hat, dann werden wir leben. Nämlich das Gesetz halten. Ihr habt alle auf Mose gehofft. Und ihr habt nicht begriffen, was Mose zu sagen hat. Schaut mal, was Jesus sagt. Es ist Jesus' Worte. Denn wenn ihr Mose glaubt, so würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Seht ihr das? Johannes-Evangelium, Kapitel 5, Vers 46. Wenn ihr es in eurer Bibel nicht sucht, nicht findet, meine ich, dann wäre es gut, eine... Also es gibt nur gute Bibel. Wirklich, es gibt nur gute Bibel. Aber es gibt noch sehr gute Bibel. Ja? Und die guten Bibel sind meistens die Übertragungen. Und die sehr guten Bibel sind, die sind meistens die wortgetreuen Bibel. Und diese wortgetreuen Bibel sind unter anderem Luther oder Menge oder Schlachter oder Elberfelder, die ich verwende. Und es ist gut, beide zu haben. Aber wenn man Bibelstudium treibt, sollte man mindestens eine Wortgetreue haben, sonst entgeht einem sehr, sehr viel. So, wichtig ist jetzt, also Jesus sagt, Mose wird euch verklagen, er wird euch sagen, warum habt ihr Jesus nicht geglaubt, als er auf diese Welt gekommen ist? Und ich sage, wie? Er sagt, ich habe doch permanent von ihm geschrieben. Und das ist der Punkt, das braucht ihr jetzt ungefähr ein Jahr, um das zu machen. Mit euch von Mose anfangen, durchgehen und zu entdecken. Glaubt mir, das ist spannend. Von erste Buch Mose, die ersten Zeilen, da würden wir nicht vorwärts kommen. Wir bräuchten für die ersten drei Kapitel, ich weiß nicht wie viele Monate, denn Adam ist ein Typus auf Christus. Wir haben gerade in der Mittagspause geredet. Was glaubt ihr, warum Adam so auf diesem Weg eine Eva bekam? Es ist nicht gut, Adam, dass du allein bist. Ich will dir eine Hilfe machen, eine Braut. Und dann sagt Gott und lässt alle Tiere vorbeigehen. Sag, such dir eine aus. Und Adam sucht und findet niemanden. Zu dick, zu groß, zu lange, zu dünn. Beim Affen bleibt er kurz stehen, denkt, Nee. Nicht ganz. Mein Witz. Und dann lässt Gott einen tiefen Schlaf über Adam fallen. Warum hat er nicht einfach einen Klumpen Erde wieder gemacht? Warum muss Adam etwas von sich geben, damit aus dem, was er gibt, eine Frau entstehen kann? Damit, als Gott nämlich Adam entschlafen ließ und aus ihm etwas nahm, eine Rippe. Und man diskutiert immer über die Rippe, da vergisst man nur, was die eigentliche Bedeutung ist. Und dann nimmt ein Teil von ihm und macht daraus eine Frau, bringt sie ihm und dann verliebt er sich über alle Ohren. Wisst ihr warum? Weil er sagt, oh, endlich von der ganzen Schöpfung ist sie so wie ich. Ja, warum denn? Denn sie ist aus mir. Die ist genauso wie ich. Bein von meinem Fleisch. So, die kann nur deine Beziehung ist, die aus ihm ist. Was ist der Mensch? Woher kommt er? Was wurde der Mensch gemacht? Aus der Erde. Der Mensch ist Fleisch. Lebendige Materie ist Fleisch. Und Gott ist? Wie geht das? Zwar auch lebendig, wie die Tiere, wie die Affen. Ja. Naja, wir müssen sein wie er. Wir müssen aus ihm kommen. Darum musste Christus entschlafen. Und darum musste Gott aus Christus etwas nehmen und aus seinem Geist eine Braut machen. Das ist die Offenbarung. Damit wir sind so wie er. Geist von seinem Geist, oder? Was glaubt ihr, warum das mit Adam geschah? Das ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Und wenn ihr glaubt, das habe ich mir erfunden, das steht im Epheser Kapitel 5, wo Paulus sagt, und die werden zwei ein Fleisch werden. Dieses Geheimnis ist so groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Epheser Kapitel 5. Paulus wusste, da geht es nicht einfach um Menschen. Es geht hier um das erste Bild für Jesus und die Gemeinde. Beginnt in 1. Mose Kapitel 2. So. Und dieses Gedanke wird entfaltet. Und wir kommen gleich zur fortschreitenden Offenbarung. 1. Mose schon da. Er geht weiter und sagt, musste da auch nicht alles erfüllt werden, was bei den Propheten steht. Das ist der zweite Kanonteil im Hebräischen, in der Hebräischen Bibel. Die Hebräische Bibel kennt drei Teile. Wir kennen fünf. Die Hebräische Bibel kennt drei. Nämlich Mose, Propheten und Psalmen. Das ist die hebräische Einteilung. Die Propheten, das ist jetzt nicht das Thema. Welche von Propheten dazugehört. Übrigens Königebücher, Samuel, Josua, ist alles bei den Propheten drin für den Juden, für den Hebräer. Und das ist der zweite Teil. Alles, was über den Propheten steht, alle Propheten, die geschrieben haben, haben ein Ziel gehabt, Jesus Christus zu verkündigen. Jeder Prophet, der aufgestanden ist und geschrieben hat, hat Jesus vor Augen gehabt und hat das geschrieben, damit wir begreifen, wer Jesus ist. Wenn ich sage jeder Prophet, dann meine ich nun nicht nur Jesaja, den berühmtesten. Und nicht nur Jesaja 53, das ist der berühmteste Teil, dass er für uns in die Schlachtbank geführt und diese Dinge. Ich meine jeder Prophet, jeder Einzelne, auch Haggai, zwei Kapitelchen, hat was mit Jesus zu tun und seiner Gemeinde. Geht mal mit mir kurz in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Ich möchte euch das kurz zeigen. Petrus evangelisiert, das ist hier seine zweite Predigt. Er verkündigt Jesus, Menschen kommen zum Glauben. Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Ihr habt etwas nicht verstanden. Wie auch die eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat. Seht ihr das? Gott hat erfüllt, was er durch den Mund nicht einiger Propheten, nicht der speziellen Propheten, sondern aller Propheten. Und jetzt, wenn man einfach nur das weiß, weißt du, wo Jesus im Buch Jona auftaucht? Wisst ihr, dass Jesus sich öfter auf den Prophet Jona bezogen hat als auf irgendeinen Propheten? 3 Tage und 3 Nächte, gell? Tatsächlich. Aber das ist noch nicht genug. Einer musste geopfert werden, damit alle anderen gerettet werden können. Was glaubt ihr, warum? Denn du bist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß in Gnade und Treue. Wie kann Gott Menschen barmherzig und gnädig sein? Der heilige Gott. Nur in Christus Jesus. Die Gnade gibt es nur in ihm. So, es wäre spannend, das Buch Jona zu studieren und zu Christus darin zu entdecken. Malachi, Zacharia, Haggai, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Spielt keine Rolle. Joel. Alle sprechen von Christus. Das Gleiche sagt er nochmal. Schaut mal Vers 24. Aber auch alle Propheten von Samuel an, der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Seht ihr das? Jeder Prophet hat ein Anliegen gehabt, zu erklären, den Tag, an dem Jesus kommt, für die Menschen stirbt und aufersteht. So, allein wenn man diese Perspektive hat und diese Wahrheit hat, dann beginnt das Studium des Alten Testaments neu. Und das ist ein herrliches Abenteuer. Das ist eine, ich liebe dieses Lied. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Kennt ihr das? Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Und in dem Moment, wo man anfängt, das Alte Testament zu lesen und Jesus darin zu suchen, begibt man sich auf eine Reise, auf eine Entdeckungsreise. Aber nicht nur, um etwas zu entdecken, um all das zu bekommen, was es braucht, um das Buch der Offenbarung zu verstehen. Sonst ist es schwer, wenn gar unmöglich. Denn nein, ich greife nicht vor. Ich muss mich disziplinieren. Wir sind da. Jesus sagt, alles was über mich, über Mose, alles über Propheten und den Psalmen. Und das ist merkwürdig. Was heißt Psalmen? Psalmen kennen wir ja. Warum explizit Psalmen? Natürliche Psalmen sind das berühmteste Buch im Alten Testament. Und Luther sagt, das ist die Bibel in klein. Und das ist wirklich so. Das ist die kompakteste Version von allem. Die Psalmen packen alles zusammen. Aber die Psalmen stehen repräsentativ als Name für den ganzen dritten Teil des hebräischen Kanon, nämlich der Weisheitsliteratur. Der Hebräer macht sich ziemlich einfach bei der Benennung. Er nimmt immer die erste Zeile und nimmt das als Überschrift. Das erste Buch Mose heißt Genesis. In unserem Lateinischen, im Hebräischen heißt es im Anfang. Und wie beginnt das erste Buch Mose? Im Anfang. Voilà. Und so, er nimmt immer die erste Zeile und dann setzt das als Überschrift. Und so gilt der dritte Teil, wird Psalmen genannt, weil das erste Buch in diesem dritten Kanon Psalmen sind. Was damit aber gemeint ist, Weisheitsliteratur. Das ist eine Einleitung ins Alte Testament, in die Gliederung der Bibel aus der hebräischen Sicht. Das ist jetzt nicht der Punkt, was ich damit sagen will. Wenn Jesus sagt, was über mich geschrieben steht, Mose, Propheten, Psalmen, meint er, was über mich geschrieben steht im ganzen Alten Testament. Das ist, was er damit ausdrückt. Es ist alles über mich. Und dann heißt es, dann öffnete er ihnen das Verständnis und erklärte es ihnen. Und das ist der Job, das ist meine Aufgabe. Und jedes Predigers des Reiches der Himmel. Er gleicht einem, der aus dem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Matthäus 13, glaube ich. Das heißt, er öffnet den Schatz und er sagt, ah ja, das kennen wir doch, die alten Geschichten. Und holt er raus und sagt, das haben wir noch nie gesehen. Ja, genau. Weil du noch nie genau hingeschaut hast, weil Christus noch nie drin gefunden hast. Ich meine sogar so, wenn man kann die Bibel und somit die ganze Bibel und das Alte Testament genauso auswendig kennen, aber wenn man das Jesus nicht findet, hat man das nicht verstanden und somit hat man keine Kraft und somit hat man kein Leben. Ich möchte euch das zeigen, geht mit mir nochmal ins Johannesevangelium, Kapitel 5. Wieder zurück zum Kapitel 5, da waren wir ja gerade eben. Wie gesagt, ich werde das nicht so zu tief jetzt machen, weil das ist, aber So entscheidend. Das hat mein Verkündigungsdienst, mein Lehrdienst komplett auf den Kopf gestellt. Meine Predigten komplett auf den Kopf gestellt. In Johannes 5, also schaut mal, was Jesus sagt in Vers 39. Das sind so wichtige und sogar provokante Worte. Darf ich das ein bisschen vor, dass ich mich ein bisschen auflehnen kann, meinen Rücken ein bisschen entlasten. So, also, lest mal mit mir, Vers 39. Jesus sagt das zu schriftgelehrten Pharisäern. Könnt ihr euch vorstellen, zu den Theologen der damaligen Zeit, den Experten. Sie haben von Kind auf die Schrift auswendig gelernt, teilweise bücherweise, also erste Buch Mose auswendig. Die haben das aufgesogen mit der Muttermilch. Sie kannten all die Geschichten in- und auswendig. Und zu ihnen kommt Jesus und sagt Folgendes. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Guckt mal bitte alle jetzt hoch. So sehr ich es schätze, dass ihr die Bibel lest, an dem Punkt mal halten, noch nicht weiterlesen. Wenn ich jetzt diesen Satz jetzt da aufschreiben würde. Wir erforschen die Schriften, wir studieren die Bibel. Wir machen Bibelstudium am Wochenende. Weil wir meinen, darin ewiges Leben zu finden. Und ich sagen würde, ich gebe den Stift, wer das dazu Ja sagt, geht und unterschreibt. Was würdet ihr denken? Wäre das gut? Das klingt doch genial, oder? Schon bibeltreu. Wir erforschen die Schriften, weil wir meinen, ihnen ewiges Leben zu haben. Auf den ersten Blick richtig, auf den zweiten Blick falsch. Viele würden unterschreiben. Manche würden nicht unterschreiben, weil die an die Bibel nicht glauben. Und andere würden das nicht unterschreiben, weil die denken, der ist bestimmt, wenn er schon so dumm fragt, dann ist ein Haken dran. Ist ein Haken dran. Schaut mal, was Jesus sagt, nicht ich, Jesus. Vers 39 wieder. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, im Griechischen ist das ihr betont, es ist eure Meinung, nicht meine, eure Meinung. Die Elberfelder macht sogar dieses Kursiv, das ihr. Dadurch hebt es hervor, sagt, es ist eure Meinung. Denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie, die Schriften, die Betonung, sind es, die von mir zeugen. Die Schriften, die geben nicht ewiges Leben. Die Schriften, die zeugen von dem, der ewiges Leben gibt. Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Christus ist, der das Leben gibt. Schaut mal, was er sagt. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das ist der Punkt. Wisst ihr, warum unser Leben so kraftlos oft ist? So kraftlos ist. Weil wir, obwohl wir die Bibel lesen, wo ich sage, ich mache immer stille Zeit, ich lese immer die Bibel, auch nicht wenig. Und ich habe keine Kraft, ich komme nicht vorwärts. Ich komme mit meinen Lasten nicht zurecht, mit meinen Problemen nicht zurecht, obwohl ich höre und lese und so weiter. Und ich sage, weil wir die Bibel falsch lesen. Wir lesen sie wie ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung. Und damit wird ja übrigens noch oft geworben. Die Bibel ist die Bedienungsanleitung für unser Leben. Schon mal gehört? Ne? Ich schon. Damit wird ganz oft so auf Evangelisationen. So, abgesehen davon nochmal, ich sage das immer wieder, aber wer von euch liebt Bedienungsanleitungen? Wer liest gern Bedienungsanleitungen? Es gibt sehr wenige, die man sagt, juhu, Nachtlektüre, noch ein Stück Bedienungsanleitung lesen. Philips. Und dann, damit wollen wir irgendwie noch werben, gell? Aber wisst ihr, warum wir Bedienungsanleitungen lieben? Weil das uns so alles machbar macht. Da gibt es Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, meistens 10 Schritte und dann zack, programmiert, funktioniert, Problem gelöst. Weil wir die Hoffnung haben, es ist machbar, es liegt in meiner Hand, ich weiß, was ich tun muss und wenn ich es getan habe, habe ich es geschafft. 10 Schritte zum gesunden Gewicht. Wenn es wirklich so weit wäre, würde ich anders aussehen. 10 Schritte zu einer erfolgreichen Ehe. 10 Schritte zu. Die Bücher lesen sind voll. Und man kauft und kauft und kauft und dann muss man wieder kaufen, weil irgendwie funktioniert doch nicht. Aber das alles vermittelt so das Gefühl des Machbaren, weil es dann an uns hier liegt. Jesus sagt, wenn ihr die Bibel lest, als eine Bedienungsanleitung, wo ihr denkt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, dann werdet ihr es nicht haben, weil ihr nicht erkennen werdet, wozu es geschrieben ist. Die Bibel ist dazu geschrieben, um euch zu mir zu bringen. Sie ist ein Zeuge von mir. Das ist, was Jesus gesagt hat. Alles ist von mir. Es geht um mich. Ihr sollt zu mir kommen und Leben haben und nicht dahin gehen und eine Bedienungsanleitung zu bekommen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ich bin das Leben. Und wer zu mir kommt, bekommt Leben. Und darum ist es so oft. Wir lesen die Bibel und dann am besten ganz praktisch. Oh, wisst ihr, wie viele ich Angriffe bekomme, weil meine Predigten nicht praktisch genug sind? Nach Freizeiten. Oh, vielen Dank, lieber Bruder. Aber ich hätte gern ein bisschen praktischer. Weißt du, so für meinen Alltag, so ein paar Tipps. Wie kann ich das anwenden? Das ist... Absolut. Das ist nicht mein Ansatz. Das will ich nicht. Ich habe ein Anliegen, Jesus vorzustellen und euch zu ihm zu führen, damit ihr zu ihm kommt und Leben habt. Er allein vermag, euch Leben und Kraft zu geben. Er allein, ich nicht. Er mag das. Darf ich euch ein Beispiel geben? Wo sind meine Gasteltern, die mir heute so lecker Frühstück gemacht haben? Wir haben miteinander etwas gesprochen. Darf ich wirklich ein sehr kurzes ein Beispiel geben? Auch wenn ich so hin und her hier fliege ein bisschen, aber Ziehharmonika halt. Schlag mal mit mir einen der berühmtesten Lieblingspsalmen auf, den es gibt, neben Psalm 23, Psalm 1. Geh mal mit mir Psalm 1, nur ganz kurz, wirklich nur sehr kurz. Ich mache ein Beispiel. Wenn uns schlecht geht, was lesen wir? Psalmen. Geht jemandem schlecht, lesen wir Psalmen. Das ist ein Trostbuch, zu Recht. Aber wisst ihr, dass man aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz, lesen kann und ohne Christus darin zu finden hat? Man versucht sogar anzuwenden und es bleibt kraftlos. Ich mache euch nur ein Beispiel davon. Vielen Dank. Ich lese mal diesen Psalm erstmal, okay? Für uns vor die Ohren. Glücklich, kommt euch bekannt vor? Glückselig. So beginnt auch die Psalmen mit der Glückseligpreisung. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Spötter nicht betritt und nicht im Rat der Spötter sitzt. Das ist eine Bewegung. Von den Rat folgen, das heißt aufmerken, oh, das ist interessant. Dann irgendwann mal sagen, ist so interessant, ich gucke es mir mal genauer an. Man probiert es aus. Und irgendwann mal denkt man, das ist so gut, dann bleibt man darin und man lebt darin. So, glücklich, wer das nicht tut, nicht hinhört, nicht sich darauf hinbewegt und dann darin nicht lebt. Das ist eine Bewegung. Und dann sagt, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn. Freude, Lust. Das ist ja unüblich für einen frommen Kreis, gell? Doch, Lust darf man haben. Hat Gott gemacht. Ja, nicht nur Freudigkeit, auch Lust. Gott gewollte Lust. Sondern Lust am Gesetz hat des Herrn. Und über das Gesetz sind Tag und Nacht. Okay? Wenn nicht diesen Weg wählen, sondern diesen Weg, über das Gesetz sinnen Tag und Nacht. Aber was ist mit dem Schlaf? Egal, Tag und Nacht. Wenn man das tut, wisst ihr, was dann passiert? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und sein Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wunderbar? Wollen wir das? Wie gerne. Oh Mann, alles, was wir tun, wird gelingen. Was ist die Voraussetzung? Nicht nachsinnen über den Rat der Gottlosen, diesen Weg nicht betreten und dann nicht leben und Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinnen. Wollt ihr es noch praktischer haben? Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Hat keinen Platz in der Gemeinde. Der Sünder, das heißt, der all das tut, nämlich im Rat Gottes folgt und sitzt und betritt. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. So, jetzt lese ich den Psalm und denke, Mann, ich will Frucht bringen. Ich will ein Baum sein. Und mein Laub soll nie verwelken. Ich will immer jung bleiben. Ja, die Schwerkraft darf mit mir nichts machen. Alles muss gelingen. Und jetzt können wir Anwendungen und das kann sehr fromm klingen. Also wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen permanent die Bibel studieren, Tag und Nacht. Nun, jetzt kommt das erste Problem, was ich vorhin gesagt habe. Wer kann das von euch? Ich frage andersrum. Wer von euch hat noch nie über den Weg der Gottlosen mal nachgedacht? Wer hat noch nie mal ausprobiert? Und wer hat noch nie darin gelebt? Ich glaube, ich kenne niemanden. Aber wenn das so ist, und ich frage andersrum, wer sind immer Tag und Nacht? Wem gelingt alles? Sehr ernüchternd, oder? Franz Beckenbauer. Freunde, aber dann bist du nicht zu beneiden, dann kannst du dich nicht glückselig preisen. Katastrophe. Dann war es das, dann habe ich keinen Platz in der Gemeinde. Wisst ihr, es gibt einen, der nie darüber nachgedacht hat, der den Weg nie betreten hat und der nie unter den Gottlosen gesessen ist, in dem Sinne und bei den Spöttern. Er hat diesen Weg nie gewählt. Wisst ihr, es gibt einen, der Tag und Nacht mit Gott verbunden war und über das Gesetz nachgesandt hat, der darin geforscht hat, der gebetet hat und in Gemeinschaft mit Gott gehabt. Wisst ihr, es gibt einen, der Frucht bringt zu jeder Zeit. Dein Baum verwelkt nicht und er Frucht 12-mal im Jahr bringt er Frucht. Wisst ihr, es gibt einen, dem gelingt alles. Dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, dass Jesus für dich das gelebt hat, was der Maßstab ist zum Glückseligsein. Versteht ihr das? Jesus ist der, der das Mensch geworden ist aus einem Grund, damit er das für dich tut, weil du und ich das nicht können. Und jetzt gibt es einen Punkt. Ich kann das lesen und sagen, jetzt strengen wir uns ab heute an. Ich will nicht mehr diesem Rat folgen. Ich werde kein Fernseher mehr schauen, keine Zeitungen mehr lesen, keine Handlungen mehr tun. Versteht ihr, was ich meine? Unmöglich. Die gute Nachricht ist, es gibt einen, der darum auf diese Welt gekommen ist, König der Könige, Herrn aller Herren, den Gott gesalbt hat. Und dieser ist diesen Weg gegangen und hat das für dich und für mich gemacht. Und das ist die gute Nachricht. Der Psalm ist nicht geschrieben, damit du weißt, was du tun musst, um ewiges Leben zu bekommen. Der Psalm ist geschrieben, damit du begreifst, warum du Jesus brauchst. Aber wir können bei uns in Gemeinden, in Büchern, den Psalm predigen. Und das würde sehr christlich klingen, weil wir dann sagen, erstens, du das nicht, zweitens, du das, drittens, du das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Dann sage ich, ja, nach Hause gehen, gute Predigt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Aber man hat Christus nicht entdeckt. Man ist nicht zu ihm gekommen und sagt, Jesus, hilf mir. Und darum hat man kein Leben. Und darum hat man keine Kraft. Man weiß nur, was man tun sollte. Das ist Gesetz. Guck mal, Psalm 2. Nebenbei, das hat sogar meine Tochter gesehen, ohne dass ich sie erklärt habe, war ich sehr, sehr glücklich. Schaut mal, Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Und der Psalm 2 und Psalm 1 gehören zusammen. Das ist die große Klammer und die Überschrift für die ganzen Psalmen. Und sie werden verknüpft mit den beiden Glückseligpreisungen. Glücklich der Mann, der so ist. Aber wer kann das sein? Und dann wird uns vorgestellt, der Mann, der so ist. Im Psalm 2 wird uns Christus vorgestellt. Er wird gesagt über ihn, warum toben die Nationen, sind alt ist die Völkerschaften. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und den Gesalbten, den Messias, den Christus steht da. Lasst uns reißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, sagt, ihr wollt mich loswerden? Ihr Ameisen wollt sagen, hey, wir können uns von dir lossagen. Wir machen selber einen Menschen. Dann heißt Vers 5, dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Hab doch ich meinen König auf Zion, meinem heiligen Berg, gesalbt. Um wen geht's? Um den Gesalbten, um den Messias. Und dann heißt, glückselig alle die, die sich bei ihm bergen. Denn wer sich nicht bei ihm birgt, ist nicht glückselig. Warum? Weil er für uns in diese Welt gekommen ist, um all das zu tun, was du und ich nicht tun können. Das ist die gute Nachricht. Und nicht nur das zu tun, was du nicht tun kannst, sondern den Tod gestorben, den du und ich verdient hätten. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. So, schaut mal, was ich damit sagen will. Man kann den Psalm lesen, man kann den Psalm lesen. Aber wenn man ihn mit dem Schlüssel Christus, er sagt, steht nicht über mich alles geschrieben in den Psalmen, dann muss man darin suchen. Es steht, und nicht nur, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das ist auch, was Jesus gesagt hat. Aber es ist weit mehr als nur die direkte Wortzitate. Das Ganze ist geschrieben, um uns ihn vorzustellen. Alles, ich behaupte, jede Zeile der Bibel ist so konzipiert von Gott, so inspiriert von Gott, dass sie uns Christus vorstellt. Und alle Gläubigen des Alten wie des Neuen Testaments, alle, die es geschrieben haben, die wussten, über wen sie schreiben. Sie wussten, dass es um Christus geht. Und nur darum, oder nur das ist auch der Schlüssel. Ich will versuchen, das euch ein Bild zu machen. Ich habe in meiner Vorstellung etwas, was ich euch sagen möchte. Das habe ich wirklich für dieses Wochenende. Und dann überlege ich mir, wie kann ich das euch am besten erklären? Mache ich mir Mühe und Gedanken, suche Bibelstellen dazu, zeichne, male und so weiter. Notiere mir die Sachen. Und dann gehe ich hin und erkläre euch das, was ich jetzt gerade mache. Aber ich habe ein Ziel, euch fit zu machen zum Verständnis der Offenbarung. Okay? Wir sind gerade im Psalmen. Was haben die Psalmen mit der Offenbarung zu tun? Auf den ersten Blick nicht direkt. Aber im zweiten Blick ist das ein Werkzeug, das euch hilft, nachher die Offenbarung zu verstehen. Nämlich zu begreifen, es geht da um Jesus. So, genauso verhält sich in der Bibel. Auf den ersten Blick denken, was hat das mit Christus zu tun? Aber genau hinzuschauen, dient das dazu, damit wir verstehen, wer er ist. Ich behaupte, das ist Jesus in Buchstaben, Freund. Willst du ihn kennenlernen? Lies die Schrift. Und öffne sie und such nach ihm. Geht mit mir in 2. Korintherbrief. Damit will ich diesen Punkt fast schließen. Ich gucke noch in mein Skript. Fast schließen. 2. Korinther. Kapitel 3. Ab Vers 4 spricht der Paulus über den Dienst des neuen Bundes und Dienst des alten Bundes, das Gesetz. Und er sagt, dass das Gesetz eigentlich so herrlich war, dass als Mose das Gesetz angeschaut hat, er phosphorisiert war. Er strahlte diese Herrlichkeit ab. Einfach nur angeschaut, das Gesetz. Aber das Gesetz ist nur, ist eigentlich ein Gesetz, das Gesetz ist gegeben, damit das den Menschen verurteilt. Dass es den Menschen seine Sündhaftigkeit aufzeigt. Und er sagt, selbst dieser Dienst der Verurteilung war so herrlich von Gott, wie viel mehr wird der neue Bund herrlich sein? Davon spricht er. Und er sagt, dass Mose eine Decke auf sein Gesicht gehängt hat, damit, wenn sie ihn angeschaut haben, sie nicht sehen sollten, wie dieser Dienst aufhört. Denn das Gesetz wird seine Funktion also in diesem Sinne, das Erste wird aufhören, wenn das Zweite kommt. Das Zweite wird es ablösen, der neue Bund. Und in diesem Zusammenhang sagt er Folgendes. Schaut mal Kapitel 3, Vers 14. Kapitel 3, Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Er sagt, bis heute, von damals bis heute, ist wie eine Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments. Man kann die ganzen Geschichten kennen, aber man versteht sie nicht. Weil sie diese Decke offenbart, der Vorhang wird gelüftet, nur in Christus. Nur in Christus bekommt alles seinen Sinn. Und glaub mir, wer hat schon mal die Geschlechtsregister gelesen? Spannend? Nicht sonderlich, gell? Aber wisst ihr was, ich könnte das jetzt mit euch machen, mit euch ein Geschlechtsregister nehmen. Und wisst ihr, wie spannend das würde? Denn hinter jedem Namen steckt die Vorbereitung für Jesus Christus. Dieses Geschlechtsregister wird euch zeigen, wer Jesus Christus ist. Warum er in diese Welt gekommen ist, für wen er in diese Welt gekommen ist, wie er in diese Welt gekommen ist. Welche Familie hat er sich ausgesucht? Es ist spannend, wenn man hinter diesen Namen auf einmal Christus entdeckt. Wusstet ihr, dass ein Abraham ein Typus auf Christus ist, ein Josef ein Typus auf Christus ist? Dass hinter all diesen Namen und in all Erlebnissen all das Vorbereitung auf Christus ist? Was glaubt ihr, warum Mose, als er als Kind geboren war, was geschah da? Kindermord. Kommt euch das bekannt vor? Ja, gell? Ja, Herodes bei Jesus auch. Und als Mose das Volk retten sollte, haben sie ihn akzeptiert. Was haben sie gesagt? Wer hat dich über uns als König gesetzt? Kommt euch das bekannt vor? Und er hat viele Zeichen, Wunder getan, gell? Und jedes Mal zweifelten sie, oder? Und doch hat er sie mit starker Hand herausgeführt, oder? Und sie wurden alle auf Mose getauft, oder? Was glaubt ihr, warum das Ganze geschah? Um Christi willen. Es ist ein Vorläufer, ein Bild auf Christus. Josef, von wem wurde er verraten? Von seinen Brüdern. Wurde verkauft in ein anderes Land, das ihm nicht gehört. Und in seiner Sklaverei. Und dann wurde er zum Retter. Weil wenn jemand zu ihm kam, oder wenn man nicht zu ihm kam, bekam man nicht das Brot. Aber wer zu ihm kam, das Brot bekommen. Und er war nur um des Thrones niedriger als der Pharao hat den Siegelring gekriegt und hat das ganze Reich geherrscht. Ich kann noch mehr erzählen. Die Bibel ist eine Vorbereitung, eine Hinführung auf Christus. Und nur in Jesus Christus wird die eigentliche Bedeutung sichtbar. Auf einmal bekommt jedes Geschlechtsregister einen Sinn. Geschichten, wo man denkt, hä? Welches ist das Lieblingsbuch aller Frauen in den Hauskreisen? Esther und die Ruth. Warum? Ja, so wie Ruth muss man sein. Dein Gott ist mein Gott. Da, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Schwiegertöchtern, lern bitte. Ja? Ist leider so. Ist, Freunde, aber das ist echt kurz. Und das ist nicht die Botschaft. Darum geht es nicht in diesem Buch. Wisst ihr, von wer die Ruth ist? Eine Moabiterin. Und woher kommen die? Sie kommen aus der Zeugung, als Lot mit seiner Tochter, oder die Töchter mit dem Lot schliefen. Eine von denen ein Kind bekam, Zwillinge, und eine von denen ist Moab. Das heißt, ein Volk von Inzucht. Okay? Das ist Moabiterin. Das ist eine Heidin. Und sie kehrt zurück nach Jerusalem. Und wer hilft ihr? Boas. Und wisst ihr, aus welchem Stamm Boas kommt? Juda. Wisst ihr, aus diesem Stamm rauskommt? Jesus Christus. Das ist die Linie von Jesus. Die Geschichte Ruth zeigt uns, für welche Familie Jesus sich ausgesucht hat, welche Abstammung er kommt und für wen er in diese Welt kommt. Und das bereitet das Kommen Jesu vor und dazu gehören auch die Ausländer. Juhu! Und sogar Leute, die man als Sünder abstempelt und sagt, ihr habt keinen Anteil. Nach dem Gesetz haben die aus Inzucht keinen Anteil am Tempel und am Volk. Dürfen nicht mal nahen. Aber bei Christus? Und dann taucht dann noch eine Frau die Rahab. Kennt ihr die Hure Rahab? Hä? Was ist mit der? Dass die Kundschaft da hineingelassen hat, gell? Wisst ihr, dass das die Urgroßmutter vom König David ist? Und vom König David ist der Same, das ist Christus, richtig? Und das war auch eine Kanaaniterin, das war ja auch eine Heidin. Und das war eine Sünderin. Für wen ist Jesus in die Welt gekommen, Freunde? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schaut euch dann Geschlechtsregister und ihr wisst, für wen er gekommen ist. Und dann könnt ihr preisen, weil dann sage ich, juhu, dann bin ich dabei. Weil das bin ich. Das bin ich. Alles ist geschrieben und erst in Christus wird der Vorhang gelüftet und auf einmal bekommen wir die eigentliche Bedeutung der Schrift. Und das sind mehr wie die Geschichten. Und was machen wir? Wir lesen die Geschichte Davids und was machen wir daraus? Mach es wie David. Siehst du einen Goliath? Pack die Steinschleuder, hau ihn um. Und auf unseren Lagern und Camps und alles, was wir da veranstalten, drucken wir T-Shirt, sei mutig und stark. David. Steht ihr? Das nur erst Problem. Wir verlangen von Kindern etwas, was wir selbst nicht leben können. Wir erschrecken von solchen Kleinen. Aber von Kindern erwarten wir, gegen Goliaths zu kämpfen. Zweitens, wir erziehen Ethik und Moral. Kämpfe, sei stark. Selbstwertgefühl, du kannst es schaffen. Genau das Gegenteil, was das Gesetz uns sagt. Ohne Gott kannst du es nicht schaffen. Wir nehmen Josef. Geschichte Josef. Musical wird vorgeführt. Ich will nichts anspielen. Und dann sei wie Josef, nämlich fliehe jede Versuchung. Siehst du eine schöne Frau? Nimm die Ferse in die Hand und hau ab. Die Moral der Geschichte, Versuchung ist schlecht, schöne Frauen muss man meiden. Nein. Aber oft läuft es darauf hinaus, auch wenn ich das jetzt ein bisschen überziehe und ein bisschen spaßig darstelle, aber oft läuft das darauf hinaus, dass wir diese Geschichten auf eine Ethik und Moral reduzieren, was wir tun und lassen müssen. Aber wo ist der Christus? Wo haben wir etwas über das Evangelium erzählt? Wo sind wir Gott in seiner Gnade begegnet? Wo? Wir kennen die Geschichte von Josef. Dann kommen wir zu Jona, mach's nicht wie Jona. Kommen wir zu Daniel, bete wie Daniel, oder? Das ist immer die Moral. Beten wie Daniel, versuchen widerstehen wie Josef, stark sein wie David. Wenn man aber genau diese Geschichten liest, dann erstens lesen wir und dann heißt es, der Grund, warum sie das alles taten, warum? Denn Gott war mit ihnen. Das ist der einzige Grund, warum ein Josef widerstand, ein David dahin getroffen hat und die Löwen die Maul zu waren. Der einzige Grund, Gott war mit ihnen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wisst ihr welche? Wie kann das sein, dass dieser Gott mit ihnen war, der heilige Gott mit diesen Menschen? Und die zweite Frage, die ich deinen Kindern stellen würde, wenn ich mich kenne, hättest du gern auch so einen Gott? Der den Löwen Maul verstopfen kann, der deine Steinschleuder so lenken kann. Hättest du auch gern so einen Gott? Ja, aber wie kann dieser Gott dein Gott werden? Und dann verkündige ich das Evangelium von Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, diesen Gott zu nahen und zu sagen, mein Gott, außer nur in Christus Jesus. Und dieser wird uns vorgestellt von Anfang an. Und wenn wir das nicht sagen, haben wir keine christliche Botschaft. Wir können Ethik und Moral erzählen und predigen, selber lehren, selber studieren. Wir können den Psalm 1 nehmen und ich kann ihn in eine Moschee halten, ich kann ihn in der Synagoge halten, ich kann ihn bei den Zeugen Jehovas halten, ich kann ihn bei den Mormonen halten, ich kann überall halten und sagen, strengt euch an, geht nicht mit den Bösen. Versteht ihr, was ich meine? Alle würden sagen, gut, selbst die Moralisten und Atheisten und was weiß ich, Kommunisten, die würden sagen, gut. Damit haben wir noch nicht viel gesagt. Die Welt will auch nicht böse Sachen. Aber sie tut's. Aber wenn ich anfange, von Christus zu sprechen, glaubt ihr, ich kann in einer Synagoge reden? In einer Moschee? Weniger. Ich werde dafür umgebracht. Das ist der Stein des Anstoßes. Weil das ist die Botschaft. Wir können über die Bibel reden. Wir können über sie lesen. Wir können sie auslegen. Diskutieren, was die Zahl 666 bedeutet. Über alles Mögliche können wir. Und dabei das Eigentliche vergessen, um wen es eigentlich geht. Jesus Christus. Dann haben wir nichts. Da haben wir nichts. Wisst ihr, was wir da nicht haben? Keine Kraft. Dann bleibt dieses Buch tot für euch und für mich. Kraftlos. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich schaffe es nicht. Wir brauchen Jesus. Unser Blick muss auf ihn sein. Wir müssen zu ihm kommen. Das ist ein Wegweiser, ein Zeuge, ein Hinführen, damit ich zu ihm komme und sage, Jesus, nachdem ich dich da so kennengelernt habe, ich brauche dich. Ohne dich will ich nicht sein. Das ist die Bibel, das ist der Sinn der Bibel. Lest mit mir Vers 15, Kapitel 3 nochmal. Aber bis heute, und das heute gilt auch jetzt, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Das Herz ist der Sitz vom Denken, Verstand und Wollen.
Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, das Herz, wenn das Herz sich zum Herrn, zum Jesus Christus wendet, heißt es, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist, geschieht. Wisst ihr, wie Lebensveränderung stattfindet? Wisst ihr, wie praktische Anwendung stattfindet? Nicht indem ich euch sage, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und geht bitte nach Hause und macht bitte das. Die Veränderung des Herzens und des Denkens und damit auch des Verhaltens und des Handelns geschieht, wenn ich in das Bild Jesu verwandelt werde. Wenn mein Denken so wird, wie Jesus denkt. Aber wie wird das? Wenn ich Jesus erkenne, wenn ich ihn betrachte und wenn ich ihn anschaue, dann wird das mein Denken verändern. Und der Geist Gottes wird das Denken Jesu mir geben. Mein Denken in sein Denken konform machen. Es gibt Prediger, die ich gerne höre. Ich glaube, dass man Predigen durch Hören lernt und nicht durch Studieren der Methoden. Durch Hören und Sehen. Und meine Frau schmunzelt oft. Wenn ich zu oft und zu viel einen bestimmten Prediger höre, den ich schätze, merkt sie, wie ich anfange, ihn zu imitieren. Dann merkt sie, wie ich mich hinstelle, meine Hände bewege. So. Ohne dass ich denke, oh, ich will so werden. Das beeinflusst mich. Ich merke es nicht einmal, aber es verändert mich. Und manchmal erwische ich mich, dass ich Dinge erzähle und denke, oh, das habe ich von ihm gelernt. Und ich dachte, ich habe es vergessen. Das beeinflusst mich. Wenn wir die Schrift öffnen und Jesus darin suchen, glaubt mir, der Geist Gottes wird uns sich offenbaren und uns ihn zeigen. Wenn ich aber die Schrift suche, um praktische Tipps zu bekommen, brauchst du den Geist auch nicht, dann geh und mach's. Aber wenn wir uns diese Sicht haben und dieses Anliegen haben und ihn suchen, wird er sich uns offenbaren und wir werden in sein Bild verwandelt werden und das wird Auswirkungen haben auf mein Verhalten. Und an der Frucht wird man sehen. Und das ist keine Theorie, das ist kein Automatismus, das ist keine Werkegerechtigkeit, das ist keine Gesetzlichkeit. Ich muss Dinge tun, sondern ich werde es tun. Nicht ich muss. Ist doch so, wenn ich es verstanden habe. Oder andersrum, woran merkt man, ob man etwas verstanden hat? Denn wir wissen, hören ist nicht gleich verstehen, gell? Und verstehen heißt auch nicht gleich tun, ihr kennt ja diese Kette. Aber woran merkt man wirklich, ob ich wirklich das Glaube und verstanden habe? Wenn es in meinem Leben sichtbar wird. Das ist der Beweis und die echte Prüfung, ob ich das rational oder gehört habe oder ob das ich wirklich meins geworden bin. Ob das in meinem Leben Früchte trägt, ob wir es tun. Daran erkennt man die Jünger, die mich lieben, sie halten meine Gebote. Sie haben meine Liebe gesehen, sie haben mich gesehen und das hat sie verändert. So, sucht Jesus und nicht sucht Tipps. Sucht Jesus und nicht Moral. Moral und Ethik geht uns leicht einher, glaubt mir. Aber das Evangelium steckt nicht in uns. Moral und Ethik kann ich mit einer Rute einprügeln, meinen Kindern. Und ihnen sagen, du sollst nicht. Aber das Evangelium kann ich niemand einprügeln. Auch nicht mit dem Schwert. Das muss geschenkt werden. Und das wird uns geschenkt nur in Christus Jesus. Jesus ist die Mitte der Schrift. Und das Tragische ist, dass die Zeit rum ist. Das Tragische ist, dass man die Bibel lesen kann. Und jetzt möchte ich euch einen Extremfall nennen. Dass man die Bibel lesen kann und an der gleichen Stelle, da wo es von Jesus Christus spricht, es dem Antichristen zu sprechen. Und wenn man an den Punkt kommt, dass man so die Bibel liest, dass man nicht Jesus sucht, sondern alles Mögliche, eine Theorie oder sonst, dann wird es gefährlich. Darf ich euch ein Beispiel geben und mit diesem spannenden Beispiel euch aus dieser schwierigen Zeit, Nachmittag, ist schon eine Feierabend von Zeit, Ein kleines Beispiel, ein Exkurs, das aber für unsere Offenbarung nicht unwichtig ist. Ich möchte euch einladen, mit mir ganz kurz in Daniel 9 zu gehen. Daniel 9. Klaus, wie sieht's aus? Wie machen wir das? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Ja, wunderbar. Wollt ihr kurz aufstehen? Wer kurz trinken will oder so. Ich möchte es an diesem Beispiel. Wir sind wieder, Jesus hat gesagt, was alles über mich geschrieben steht. Mose, Propheten und Psalmen. Nur nebenbei, im hebräischen Kanon ist Daniel hier, bei den Psalmen. Nicht wie klassischerweise bei uns bei den Propheten. Ja? Weil Daniel, obwohl er ein Prophet ist, versteht der Hebräer unter Weisheitsliteratur. Denn was war der Daniel, was hat er für einen Job gehabt? Der war ein Weiser am Hof Babylons und später bei den Königen. Daniel, nicht Salomo ist für den Hebräer der Weise. Denn wenn ihr Salomos Ende anschaut, merkt ihr, dass er nicht so weise war am Ende. Okay? Sondern Daniel ist der Weise. Und was ist Weisheit? Was haben wir gesagt? Wer kann sich noch erinnern? Gelebte Lehre. Weisheit ist Gehorsam gegenüber dem, was Gott tut. Und das Buch Daniel, wisst ihr, was das macht? Es ist die beste Illustration. Was bedeutet, in einem fremden Land nicht zu Hause zu sein, da zu leben, wo Götzendienst und ein anderer Gott angebetet wird und da treu Gott zu bleiben? Nee, im Prinzip ist das dein und mein Leben in dieser Welt. Unsere Heimat ist nicht hier, im Himmel. Aber wir müssen noch hier leben. Und es gibt welche, die einfordern, dass man sie anbetet. Und jetzt, wie verhält man sich? Wie lebt man? Das ist Buch Daniel. Ganz praktisch. So, und ich sage euch, wie? Nicht, indem man vegetarisch dann. Ja, klar, steht, gell? Indem man seinen Blick und seine Hoffnung allein auf Christus und auf Gott lenkt. Und wenn es einem das Leben kostet. Ob Gott uns rettet, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er uns nicht rettet, spielt keine Rolle. Da werde ich bei ihm sein. Aber wenn er uns rettet, ist auch gut. So, wie Gott will, wird es geschehen. Und dann, als die Freunde im Feuerofen stehen. Wie viele Freunde waren da? 3. Und wie viele Personen waren im Feuerofen? Was glaubt ihr, wer da war? Wie wunderbar. Und so, Daniel, Weisheit ist gelebte Lehre. Weisheit bedeutet, die Psalmen und die ganze Weisheitsliteratur reflektiert den Prozess, ob das Volk Gottes auf die Propheten gehört hat und zu Gott und zu seinem Wort zurückgekehrt ist. Mose bildet die Grundlage. Die Propheten rufen zu Gott zurück und sagen, bitte, kehr zurück zu Gott. Und die Weisheitsliteratur zeigt, wer es getan hat, Segen, wer es nicht getan hat, Fluch. Ganz grob, ein ganz großes Thema. Und Daniel ist einer, an dem man lernt, wie einer die Propheten liest und es anwendet. Wie? Schaut mal Kapitel 9, Vers 3 als Beispiel. Oder Vers 2. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Buchrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zu Propheten Jeremia geschehen war. Nämlich, dass 70 Jahre über die Trümmern Jerusalems dahin gehen sollten. Also was macht Daniel? Er liest die Propheten. Und daraufhin beginnt er und richtet sein Angesicht zu Gott und tut Buße und betet. Und als Antwort auf sein Gebet bekommt er eine Vision, eine Prophetie. Ist einfach nur, ganz kurz, geht mal mit mir diesen Gedankengang mit. Daniel weiß und bekommt von Gott, allein aus der Schrift, erst jetzt kommt die Zeit, dann dürfen wir aus dem Exil von Babylon zurückkehren. 70 Jahre sind vergangen. Das heißt, die erste Generation ist, die meisten sind gestorben. Daniel, ein alter Mann. Und jetzt kommt das Volk zurück. Und das wird alles beschrieben in Esra, Nehemia und Haggai. Und die kommen 70 Jahre, wenn eure Kinder 70 Jahre in einem fremden Land gelebt haben. Was glaubt ihr, wie sehr sie das beeinflusst hat? Von den Lebensgewohnheiten, von der Kultur, von allem. Das braucht nicht mal 70 Jahre, oder? Das prägt durch. Und sie kommen in ein Land und da ist nichts, das ist alles Ruine. Und jetzt ist die Frage, ja, was wird jetzt sein? Wie wird es sein? Was wird auf uns zukommen? Was hast du vor Gott, oder? Und darauf gibt Gott eine Antwort, in der er eine Prophetie gibt, von den genannten 70-Jahr-Wochen. Aber die Perspektive ist zu zeigen, was wird kommen? Was erwartet uns als Volk? Was erwartet diese Stadt? Was wird auf uns zukommen? Schaut mal, Kapitel 9, Vers 24 bekommt Daniel eine Prophetie. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und die Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten und Visionen und Propheten zu versiegeln und das Allerheiligste zu salzen. So, mal bis dahin. 70 Wochen hat Gott verhängt oder bestimmt. Sagt Daniel, 70 Wochen werden vergehen, um etwas auszuführen. Was ich vorhin gesagt habe, prophetische Zahlen muss man verstehen und nicht so sehr berechnen. Mal dahingestellt. Aber darum geht's. Es werden 3 negative und 3 positive Dinge passieren. Und das innerhalb der 70 Wochen. Könnt ihr mir soweit folgen? Steht das bei euch auch einigermaßen so? Nur nebenbei, dieser hebräische Text gehört mit zu den schwierigsten Texten, das sagen wirklich Experten, die man so im Hebräischen findet. Deswegen sprachlich, ja, zum Übersetzen. Aber das heißt, innerhalb der 70 Wochen wird das stattfinden. Und jetzt schaut mal mit mir nur kurz, was stattfinden wird.
Also, was hat Gott bestimmt innerhalb? Erstens, Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Was bedeutet das? Alle Verbrechen, die Gott getan hat, werden ein Ende finden. Okay? Halten wir das fest. Dann zweitens, um die Sünden ein Ende zu machen. Das heißt, es geht um Verbrechen, es geht um Sünde und die Schuld zu sühnen. Ohne jetzt groß zu tief hineinzugehen, um welche Schuld, um welche Verbrechen, um welche Sünde handelt es sich? Was, um dein und meine. Und er sagt, 70 Wochen werde ich bestimmen. Und dann wird etwas geschehen. Dann wird das Verbrechen, wie die Schuld und die Sünde, wird ein Ende finden. Ahnt ihr schon, worauf es hinausläuft? Wo das geschieht? Wann das geschah? Am Kreuz von Golgatha. Das ist der Ort, wo der Verbrechen ein für alle Mal Genüge getan wurde. Und der Sünde und der Schuld. Ein für alle Mal wurde das am Kreuz von Golgatha geschehen. Das heißt, Daniel sagt, Daniel, wartet noch 70 Wochen und dann ist es vollbracht. Das erwartet dein Volk. Jetzt gucken wir weiter. Positiv wird. Also das ist natürlich auch positiv, gell? Aber Sünde, Verbrechen, das meine ich als negativ. Es wird aber etwas werden. Und eine ewige Gerechtigkeit aufrichten. Also spätestens jetzt muss klar sein, um was es geht. Eine ewige Gerechtigkeit wird dann aufgerichtet werden. Keine Werke gerechtigt, eine ewige. Eine Gerechtigkeit aus Glauben. Und Visionen und Propheten zu versiegeln. Was bedeutet das? Um das erfüllen zu lassen, was die Vision und die Propheten geschaut haben. Und was haben alle Propheten geschaut? Jesus Christus. Okay? Um das alles auszuführen, was die Propheten geredet haben, 70 Wochen wartest du noch und dann beginnt das, was die Propheten gesagt haben. Wahnsinn, oder? Und das ist das Letzte. Und das Allerheiligste zu salben. Was ist das Allerheiligste? Das ist der Tempel und das ist der Ort im Tempel. Das ist die Begegnung mit Gott. Gell? Wisst ihr, was das wahre Allerheiligste ist? Was ist der wahre Tempel? Als Jesus gekommen ist und gesagt hat, reiß diesen ab und in 3 Tagen baue ich wieder auf. Das ist Jesus und sein Leib. Und sein Leib ist die Gemeinde. Und wir haben schon ein bisschen Offenbarung geblättert. Der Tempel Gottes, das Zelt Gottes sind ja wir. Das heißt, und seine Gemeinde, sein Allerheiligst, sein Tempel zu salben. Wir könnten sagen, das ist Pfingst, als der Geist Gottes kam. Das wird innerhalb der 70 Wochen passieren. Herrlich, oder? Um wen geht es hier? Um das, was Jesus tut, um ihn. Halten wir fest, wir lesen weiter. Jetzt wird es etwas schwieriger. So sollst du nun erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Ich mache das so kompakt, ich zwinge einen kurzen Überblick. Man kann das genau anschauen. Aber der Punkt ist, die Zeit, es wird aufgeteilt. Er sagt, es wird eine Zeit geben, wo die Stadt wieder aufgebaut werden wird. Und das begann mit Esra, als Kyros gesagt hat, baut wieder die Stadt auf. Am Ende der Königebücher lesen wir diesen Befehl, baut die Stadt wieder auf. Ab da beginnt diese Zeit. Und die Begehen und die Rückführungen in mehreren Wellen und die Stadt wieder aufgebaut, in Bedrängnis und Nöten, so wie es gesagt wird. Und dann kommt eine lange Zeit von 62 Wochen. 62 Wochen plus 7 sind wir bei 69 Wochen, okay? Und so, und dann fehlt ja noch eine Woche. Und Freunde sagen, die hat sich noch nicht erfüllt, die kommt noch. Und ich sage, dann ist aber unsere Gerechtigkeit noch nicht vollbracht, die Sühne noch nicht gewirkt, dann haben wir gar nichts, denn innerhalb der 70 Wochen wird das hervorgebracht. Und dann schaut man mit mir, was es heißt. Und nach diesen 70 plus 62 Wochen, ja, wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Wer ist dieser Gesalbte? Jesus, weil das ist der Christus, der Fürst. Auf den Gesalbten, den Fürsten. Achtet darauf, der Gesalbte ist der Fürst, der Könige der Erde. Und dieser Gesalbte, der Fürst, wird ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Wir lesen weiter. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in seiner Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstung. Was die Folge des Ausrotten des Gesalbten, was wird das mit sich bringen? Das Gericht. Und das Gericht wird was tun? Die Stadt und das Heiligtum wird zerstört werden. Ihr wisst, was geschichtlich passiert ist, 70 nach Christus? Welche Folgen es hatte, dass der Gesalbte ausgerottet wird? Die Zerstörung Jerusalems. Das Gräuel der Verwüstung. Ist geschehen. Vor 70 nach Christus ist das geschehen. Und dann heißt es, und bis ans Ende, ständige Verwüstung, ständig Krieg. Kommt euch das bekannt vor? Jeder Versuch des Friedens im Nahosten ist zum Scheitern verurteilt, weil bis an Ende beschlossener Krieg. So, und jetzt schaut mal Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Greuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über die Verwüster ausgegossen wird. Jetzt kommt ein Punkt, wo die Geister sich so scheiden. Und man sagt, das ist hier der Antichrist. Und ich sage, das ist der Christus. Und das ist schon gravierend, oder? Ob das der Antichrist oder der Christus ist. Es ist nicht einfach so, deine Meinung, meine Meinung. Dafür muss man dann später gerade stehen, oder? Also ich meine, es hat schon Folgen, wenn man Christus, wo von Christus geredet ist, dem Antichristen zuschreibt. Wie man dem Heiligen Geist den Dämon Beelzebub zuschreibt. Oder andersrum. Deswegen weiß ich, um welche Verantwortung ich habe, wenn ich euch das gleich sage. Und das würde ich nicht fahrlässig sagen. Ich möchte euch das erklären. Also, es geht um Folgendes. Und die Folge wird sein, das heißt, 7 Wochen, statt aufgebaut, 62 Wochen ist bis zu dem Gesalbten. Und nach diesen 62 Wochen und plus 7 sind 69 Wochen. In dieser 71. Woche wird es etwas Gravierendes passieren. In dieser 71. Woche wird der Gesalbte ausgerottet werden. In dieser 61. Woche, in der letzten Woche, wird die Konsequenz ergeben oder die Auswirkung dieses Ausradieren oder wie heißt es, ich lese euch vor, Ausrottung des Gesalbten. Es wird 2 Folgen haben. Und die Vers 27 beschreibt das, was in dieser 71. Woche passiert. Aber diese 71. Woche ist nicht in die Zukunft, sondern sie gehört unmittelbar an die 69. Woche. Freunde, nur rein logisch. Wir lesen 7 Wochen, danach 62 Wochen und dann noch die letzte Woche. Gibt es zwischen der 7. Woche und der 62. Woche eine Lücke? Gibt es eine Notwendigkeit, da eine Lücke zu sehen? Weil der Text spricht so. Warum sollte man meinen, dass ausgerechnet hier aber dann eine Lücke von über 2000 Jahren hier auf einmal entsteht? Das ist das Erste. Es gibt keine Notwendigkeit, wo es heißt, und nach langer Zeit. Nein, sondern hier wird die 70. Woche. Und ich sage, als Jesus kam, dann begann die 70. Woche. Denn innerhalb der 70. Wochen wird die Sünde ausgerottet, die Verfehlungen und die Sünde und die Gerechtigkeit aufgerichtet und gesalbt. Und all das passiert innerhalb der 70 Wochen. Hat er doch am Anfang als Einleitung gesagt. Und das wird beschrieben. Und jetzt möchte ich euch kurz erklären, Vers 27, schaut mal. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Ich möchte euch bitten, ihr habt bestimmt hier Abendmahl gefeiert, oder? Habt ihr mal die Einsetzungsworte gelesen? Hundertprozentig. Dies ist mein Bund, in dem Blut, in meinem Bund, das vergossen ist für viele. Nicht für alle, für viele. Das sagt Jesus. Und stark machen, viele übersetzen, sagen stark machen wird, er wird einen Bund brechen. Und das hat schon eine andere Bedeutung. Aber das Hebräische, deswegen ist das so schwierig. Es ist nicht brechen, es heißt stark machen, festigen, einsetzen, bekräftigen. Der Gedanke ist, der Antichrist wird kommen, sich als Freund aufspielen, 3,5 Jahre dürfen sie ihren Tempel aufbauen, all das tun und dann wird er sich in den Tempel setzen und den Bund brechen und dann dürfen sie die Opfer nicht mehr opfern und er wird es entweihen und dann wird er gegen sie gehen. Das ist die Lehre. Und das ist übrigens alles in der Offenbarung Kapitel 4 bis 22. Das ist die Lehre. Und ich sage, nein, weil das, und begründet wird das mit Daniel Kapitel 9, Vers 27. Ich sage, das kann nicht sein, weil hier um Jesus geht. Es geht nicht darum, hier bricht niemand einen Bund. Hier macht er einen Bund stark, befestigt er. Hier wird ein Bund ratifiziert. Wisst ihr, welcher Bund? Der Bund der Gnade. Und wie wird er ratifiziert? Durch das Blut. Und um das Blut zu haben, muss einer vorher sterben. Und wer ist vorher gestorben? Der Gesalbte. Und wer ist der Gesalbte? Jesus. Hier geht es um Jesus, der für uns, der Gesalbte, der gestorben ist und diesen Bund festgesetzt hat. Und welche Folgen hat das Sterben Jesu? Welche Folgen hat sein Blut? Muss man nochmal opfern? Hebräerbrief sagt doch ein für alle Mal, oder? Braucht es noch ein Blut von Tieren? Nein, gell? Aber dann brauchen wir das ja auch nicht mehr, oder? Schaut mal, was hier steht. Also er wird es tun in dieser eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Versteht ihr jetzt warum? Nicht, weil er sagt, oh, ihr dürft nicht mehr opfern, die Juden. Weil es nicht mal nötig ist, weil er als Opfer hingegeben worden ist. Ein für alle Mal. Es braucht kein Opfer. Um euch das zu belegen, könnte ich jetzt einfach den Hebräerbrief durchlesen. Und das ist die stärkste Bekräftigung, Kapitel 5. Bis Kapitel 10. Er ist unser Schlachtopfer, ein für alle Mal. Das erste ist vergangen. Das erste wird aufhören. Es braucht es nicht mehr. Jesus hat für ein für alle Mal das getan. Und dann heißt eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wieder Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf den Flügel von Greuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über die Verwüster ausgegossen wird. Das ist wirklich hebräisch nicht einfach, aber was gesagt wird. Und die Folge dafür, dass der Gesalbte ausgerottet wird, heißt in Parallele, Vers 26, da kommt einer und zerstört alles. Das ist die Parallele, das ist das Gleiche. Die Ausrottung von Gesalbten bringt einen neuen Bund, Festigung des Bundes, und es braucht keine Speisopfer. Die Folge ist, ein Verwüster kommt und zerstört den Ort, wo man sonst geopfert ist. Und das ist hier beschlossene Verwüstung von der Zinne eigentlich, von der Übersetzung. Das heißt, von oben, von dem kleinsten Stein, wird alles vernichtet werden. Was glaubt ihr, warum Gott es zugelassen hat, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird? Hat Jesus nicht gesagt, zerstört ihn und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf? Und sprach von seinem Leib und der Gemeinde. Und als Jesus gestorben ist und auferstanden ist und den Geist ausgegossen hat, wurde dieser Tempel gesalbt, eingeweiht. Dazu heute Abend mehr. Aber worauf ich hinaus will, ich musste das sehr kurz machen. Aber versteht ihr, dass man diese Stelle entweder dem Antichrist zuschreibt oder Christus? Und ehrlich gesagt, ich lese in der Bibel, alles, was geschrieben wurde, ist auf Christus geschrieben und nicht auf Antichrist geschrieben. So, wenn ich wählen darf, dann suche ich lieber Christus darin. Allein aus dem Grund, weil es mir die herrlichste Botschaft, hier im Buch Daniel sagt mir schon, Gott wird meine Sünden austilgen, indem der Gesalbte sterben wird. Jesus, Gott sagt, Daniel, es wird eine Zeit brauchen, hier wird die Stadt wieder aufbauen, es wird eine Zeit brauchen, dann wird ein Gesalbter kommen, er wird sterben, Sünden werden weggenommen werden, ein neuer Bund wird geschlossen, der Tempel wird zerstört werden. Das erwartet euch. Ist das so passiert? Ja. 500 Jahre später am Ende heißt es, Daniel versiegelt das, es ist noch nicht so weit. Aber die Offenbarung heißt das, versiegel nicht. Das ist nicht Offenbarung hier. Das ist schon geschehen. Ich hoffe, ihr seht das. Für mich, ich bin froh, dass es schon geschehen ist. Denn wenn es nicht geschehen ist, dann habe ich noch keine Rechtfertigung und die Gerechtigkeit noch nicht aufgerichtet und das Allerheiligste noch nicht gesalbt. Boah, das ist schlimm. Hier geht es um Jesus. Hier geht es um Jesus. Alles, was über mich geschrieben steht. Mose, Propheten, Psalmen, Jesus. Okay, glaub mir, das ist nicht nur eine Floskel, darüber haben wir noch viel zu sagen. Man könnte noch viel darüber sagen. Und letztendlich, merkt ihr, eigentlich können wir jetzt anfangen, die Bibel zu studieren und überall nach Jesus zu suchen. Das wäre ein schönes Abenteuer, gell? Das wäre schön. Okay, wir machen jetzt eine längere Pause.